Hallo und herzlich willkommen zu Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge spricht Michael Fechner, Partner bei Professor Roll und Pastuch, mit Nick Morbach. Nach vielen Jahren in Führungspositionen im Bereich Renewables begleitet er heute Unternehmen bei einer ganz besonderen Herausforderung, dem Spannungsfeld zwischen Ost und West. Wir tauchen ein in die komplexen Hürden, mit denen asiatische Unternehmen beim Markteintritt in Europa konfrontiert sind und werfen auch einen Blick auf die Herausforderungen, denen westliche Firmen in Asien begegnen. Freuen Sie sich auf spannende Insights, persönliche Anekdoten und inspirierende Perspektiven. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Topline Talk mit Nick Morbach und Michael Fechner.
Schönen guten Tag, hier ist wieder Michael Fechner und ich freue mich heute auf einen ganz speziellen Gast. Heute ist bei uns Nick Morbach und hallo Nick, wie geht es dir?
Hallo Michael, sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.
Super, vielleicht kannst du unseren Zuhörern einfach mal kurz beschreiben, wer du bist und was du für einen Hintergrund hast.
Ja, gerne. Ich bin der Nick Morbach. Ich lebe und wohne hier in der Nähe von Aschaffenburg auf dem Land, könnte sagen Ostbayern oder Südhessen, je nach Betrachtungspunkt. Ich habe hier meine Familie von meinem Background her bin ich studierter oder gelernter Fahrzeugtechniker und habe auch irgendwann mal 15 Jahre nach meinem Studium ein Executive MBA gemacht in Texas. Bin jetzt ungefähr 30 Jahre in der Industrie. In den 30 Jahren waren es 17 Jahre in der Automotive und 13 Jahre jetzt in den Erneuerbaren. In den 17 Jahren Automotive war ich in Konzernen immer, war sehr viele Jahre im Magna-Konzern, dort in unterschiedlichen Divisionen, war knapp 3 Jahre lang bei BMW in München und bin dann mit klarer Entscheidung gewechselt in der Branche, bin von Automotive in die Erneuerbaren gewechselt und dann seit 2011 bei der SMA AG in Niestetal bei Kassel. Bin dort aber jetzt raus bei der SMA seit Ende des Jahres. Aber darauf komme ich gleich nochmal, was ich dann gemacht habe. Bei der SMA habe ich, SMA übrigens, vielleicht kennt auch nicht jeder, ist ein Equipment-Hersteller im Solarbereich, macht eigentlich alles außer die Paneele auf dem Dach, also alles, was Hardware und Software auf der Elektronikseite betrifft, ist SMA sehr bekannt für. Aber auch jetzt in den letzten Jahren waren wir immer sehr softwarelastig, weil es einfach notwendig ist, um gut die Anlagen und die Performance zu steuern. War bei der SMA in meiner letzten Position einer der 3 Divisionsleiter, habe dort Commercial Industrial Division global geleitet, mit einer P&L ungefähr 600 Millionen. War verantwortlich in der Matrix, im sogenannten Executive Committee, neben jetzt der Division für die Global Operations, Produktion, Supply Chain Management, die Werke und den Einkauf, die globale Service Organisation und habe eine der 3 globalen Regionen, die APEC-Region, geleitet. Bin dann, wie gesagt, nach langem Überlegen raus aus der SMA, jetzt Ende 24 und habe nun im Januar mein erstes eigenes Unternehmen gegründet. Das ist die Mokon GmbH, das ist eine Boutique-Strategieberatung. Habe ich entschieden, auch dort im Bereich der Erneuerbaren zu bleiben, weil ich das so sehr, sehr spannend und zukunftsfähig finde. Und ja, die Ausrichtung der Mokon neben dem Gebiet der Erneuerbaren ist es, insbesondere dort die Brücke zu schlagen zwischen dem Osten, Fernen Osten in dem Fall, also Asien, China, Korea insbesondere und im Westen Europa, USA. Ja, und das ist so eigentlich mein Tätigkeitsfeld, jetzt in den letzten Monaten dort, ich sage mal, Unternehmen zu beraten, in Partnerschaften, aber auch in ihrem Go-to-Market, dort sich wettbewerbsfähiger und besser aufzustellen, entweder westliche Unternehmen mit der Hilfe von asiatischen Partnern oder asiatischen Unternehmen, dort einen guten oder besseren Weg zu finden in die westliche Welt. Und da stehe ich jetzt im Moment nach ungefähr 3 Monaten Arbeit. Micha und ich haben gerade schon drüber gesprochen. Ist gut angelaufen. Ich bin zufrieden. Ist weit weg aus meiner Komfortzone. Viele Dinge, die ich noch nie gemacht habe, obwohl ich jetzt dachte, ich habe schon viel gemacht. Aber macht total Spaß.
Super. Und wir reden ja auch, glaube ich, heute sehr viel noch über das Thema Ost und West und was du da für Erfahrungen hast. Vorher noch eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Wie würdest du dich als Kollege beschreiben mit anderen Menschen im Umgang?
Mir ist grundsätzlich Authentizität sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das bin ich auch selber, aber auch im Kollegenkreis. Ich bin sehr neugierig, also sehr offen und interessiert für Neues. Mag gerne konstruktive Kritik und neue Ideen. Einige meiner Kollegen im näheren Umfeld oder Mitarbeiter haben mich immer gerne als Motor bezeichnet. Also derjenige, der sozusagen, jetzt bin ich wieder im Fahrzeugtechnikbereich, das Drehmoment in den Antriebsschrank reingibt und die Kollegen sind Getriebe und Fahrwerk, die das Ganze auf die Straße bringen. Running Gag war manchmal sagen, okay, da drehen auch manchmal die Räder durch, aber ich glaube, das muss auch sein, wenn man genug Kraft dort in Richtung Innovation auf die Straße bringen will, dass manchmal die Räder durchdrehen. Aber wie gesagt, das beschreibt mich vielleicht ganz gut so in meiner Wahrnehmung, in der Wahrnehmung anderer in meine Richtung. Ich bin ein starker Fan von Kooperation. Eines meiner Key Learnings in den letzten 30 Jahren war, dass es immer um die Menschen geht und weniger um die Unternehmen, nicht um Verträge, sondern immer in der Zusammenarbeit, der Kooperation von Leuten, wenn gute Dinge zustande kommen. Die DNA der Menschen muss passen, die DNA der Unternehmen muss passen in Kooperation und dann funktioniert es auch. Passen die Menschen nicht, können die Verträge gut sein, dann funktioniert nichts. Das ist mir sehr, sehr wichtig und ist auch, wie gesagt, eins meiner Learnings. Es sind immer die Menschen am Ende, die es ausmachen.
Was für Themen, wofür brennst du? Was für Themen begleiten dich durch dein Leben, die du spannend findest?
Eins habe ich schon genannt. Das Thema Kooperation ist für mich ein ganz wichtiges Thema, was mir auch sehr Spaß macht. Ich sage mal, sinnvolle Innovationen und neue Themen, hatte ich auch schon mal angetitscht, sind für mich sehr wichtig und man könnte sagen, brenne ich auch für kundenorientiert Produkte und Lösungen mit den richtigen Strategien nach vorne zu entwickeln, ist so mein Ding. Ich bin niemand, der gerne nach hinten entwickelt. Also ich finde, in einem Sanierungsbetrieb bin ich sicherlich der Falsche. Nach vorne Strategien, nach vorne entwickeln, Dinge zum neue Dinge in die Umsetzung bringen, da fühle ich mich sehr wohl. Wahrscheinlich mit dem Grund, warum ich eigentlich in der eher, ich sag mal, verrückten Branche im Solarbereich mich gut zu Hause und gut aufgehoben fühle, weil dort die hohe Dynamik, die Innovation und die Geschwindigkeit und dann noch gepaart mit etwas Sinnvolles zu tun, eigentlich genau das ist, was ich gerne mache, wofür ich brenne am Ende, könnte man sagen.
Super, danke. Das ist spannend. Dann lass uns dem Thema zuwenden, wo wir uns heute so ein bisschen inhaltlich drum kümmern wollen und darüber sprechen wollen. Wir lernen das in unserer Arbeit auch immer wieder kennen oder sehen auch immer wieder das Thema Ost und West. Also einerseits Unternehmen, die vielleicht aus Nordamerika kommen oder aus Europa und im asiatischen Markt oder im östlichen Märkten Fuß fassen wollen. Und andererseits gibt es unglaublich viele Unternehmen aus dem asiatischen Raum, die sich nach Westen orientieren. Was sind für dich so diese typischen ersten Herausforderungen, die du hier kennengelernt hast über die Jahre, womit du dich jetzt auch hauptsächlich beschäftigst? Was sind so diese typischen Pitfalls oder diese typischen Herausforderungen, woran die zwar nicht immer scheitern mögen, aber oft zum Knabbern haben?
Ja, grundsätzlich, ich gucke jetzt mal auf die Asiaten. Insbesondere, ich habe es am meisten eigentlich mit chinesischen Unternehmen gearbeitet und teilweise auch mit koreanischen. Wenn auch kulturell anders sind, es immer ähnliche Pattern, die man sieht eigentlich. Nehmen wir mal jetzt einen typischen Chinesen, mit dem ich jetzt arbeite, in dem Bereich. Grundsätzlich sehr produktionslastig und hardwaregetrieben. Haben es gelernt, wirklich sehr, sehr gute Hardware mit schnellen Innovationszyklen zu bauen. Produktionsmaschinen, die wirklich, sagen wir, hohe Qualität generieren. Also auf der Seite sehr, sehr gut. Und viele von diesen Unternehmen, gerade jetzt in meinem Bereich, also in den Renewables, sprich dort alles, was Solarequipment betrifft, mit den Panels kennt man ja, aber auch sehr stark im Bereich der Batteriespeicher, was ein sehr, sehr großes Thema ist in Asien, wo auch sehr viele auf den europäischen Markt drängen, wollen nach Europa, weil die USA insbesondere aus bekannten Gründen stark verblockt ist, um dort einfach ihre Margenbalance zu verbessern. Haben meist große chinesische Eigenmärkte, die aber margenseitig relativ schwach sind. Das heißt, die suchen dort reiches Heil in den höheren Margen, in dem wachsenden und doch sehr, ich sag mal, immer noch sehr gesunden europäischen Markt. Herausforderungen gibt es, wenn man es mal zusammengefasst nimmt, aus meiner Sicht drei Kernherausforderungen. Das ist zum einen, dass es einfach die schiere Menge an Unternehmen gibt, die ähnlich aufgestellt sind, die ihr Heil in Europa suchen. Das heißt, die Notwendigkeit der Differenzierung und die, ich sag mal, Verbreiterung in der Wertschöpfungskette weg von der reinen Hardware, die in den meisten Gebieten und auch in sehr, sehr modernen Hardwaren wie im Energiespeicher bereits voll in der Commodity drin sitzt. Also der Wettbewerb ist extrem, die Kommoditisierung ist sehr hoch und die Differenzierung ist auf der Hardware kaum mehr möglich. Das heißt, die Herausforderung ist, sich dort in der Wertschöpfungskette, heißt insbesondere in Richtung des Ökosystems, was in der Regel immer Software ist, sich weiterzuentwickeln.
Das heißt, es geht letztlich, spielt die Hardware zum Durchsetzen immer weniger oder spielt eine geringere Rolle und am Ende ist die sozusagen die Kür, die Software.
Ja, die Hardware ist immer, sagen wir, natürlich immer die Basis, ne, weil ohne die Hardware das systemisch nicht funktioniert. Aber ich sag mal, der Leverage, eigentlich die Hardware optimal zu nutzen, passiert durch die Software. Und das sind die Chinesen traditionell, könnte man fast sagen, zumindest mal in den Gebieten, die ich überschauen kann, schwach. Ja, und es gilt aber, sich dort sozusagen zu verbessern. Das ist eine der Kernherausforderungen. Die zweite ist sicherlich, dass, wenn ich jetzt Chinese bin und nach Europa oder insbesondere nach USA schaue, mein Geschäft unter hohen geopolitischen Risiken steht. Die Chinesen haben immer noch, selbst wenn es etablierte Lieferanten sind, Reputationsprobleme und werden, sagen wir, man könnte sagen, durch eine politische Linse betrachtet. Die Labels sind oft negativ behaftet. Insbesondere im Endkundenbereich wird chinesisches Produkt oft noch mit billig verglichen. Gerade so Plattformen wie Temu und so weiter tragen dort im Endkundenbereich negativ sozusagen zu diesem Image bei, wenn man auch sagen muss, die Tier-1-Lieferanten sind alles andere als billig und auch im wahrsten Sinne definitiv hohe Qualitätsanbieter.
Das heißt sozusagen diese typischen, sage ich mal, öffentlichkeitswirksamen Apps, Händler und so weiter aus China blenden dann manchmal tatsächlich die Fähigkeiten oder aber auch die tatsächlich gegenwärtige Positionierung von diesen B2B-Zulieferern und Herstellern überblenden das teilweise, was nicht mehr der Realität entspricht.
Überblenden das ja. Ich sag mal, das macht im professionellen Umfeld hat es wenig Einfluss, weil dort andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Aber ich sag mal, wenn der Endkunde entscheidet für ein Produkt, dann ist es immer noch sehr stark sozusagen negativ oder wird es stärker negativ mittlerweile wieder belastet. Gerade durch dieses negative Image solcher Anbieter. Aus meiner Erfahrung. Weiterhin natürlich, wenn man sich anschaut, Thema Cyber Security ist ein Riesenthreat für die Chinesen. Und dort zu sagen, naja, ich habe ja meine Server, die sind gehostet in Europa, reicht nicht aus, um dort sozusagen sich dort frei von Kritik zu machen. Dort müssen andere Mechanismen greifen. Definitiv eine Herausforderung für die Chinesen. Und der letzte Punkt würde ich mal so bezeichnen als kulturelle Adaption. oder auch mangelnde globale Erfahrung, kann man eigentlich sagen. Und das erfahre ich sehr stark, wenn ich das, wo ich jetzt, sagen wir mal, in meiner neuen Tätigkeit in der Beratung, wenn man auch mehr Offenheit erfahre als auf der Kundenseite, auf der ich vorher stand. Es gibt so eine klassische Herangehensweise von vielen Chinesen in Richtung europäischer Märkte. Wir schicken jetzt mal irgendwelche Kollegen los, die setzen wir nach Deutschland, nach die Niederlande, nach England, und von dort steuern die das Geschäft. Bauen so ein bisschen lokales Team um sich herum, aber sind immer noch sozusagen immer noch eigentlich Aliens in den Märkten, ohne Vernetzung, ohne klares kulturelles Verständnis über die Mechanismen und so weiter. Und das ist eigentlich in etwas, was chinesische Unternehmen oder Asiaten ändern sollten, wenn sie dort besser Haftung bekommen sollten. Fällt aber wahnsinnig schwer, weil es einfach sozusagen sprachlich, aber auch kulturell einfach, ich sag mal, immer anders gemacht wird und wurde. Und das ist aus meiner Sicht eine nicht die Top-Herausforderung in der Internationalisierung, dieses Thema zu durchbrechen. Das wäre mein klares Bild. Aber gelingt nicht viel. Gelingt wirklich nicht viel.
Wenn man jetzt auch in die andere Richtung guckt, so typische Herausforderungen von West nach Ost, was siehst du da so als Hauptthemen oder von Hauptherausforderungen?
Ich würde es mal so sagen, ich bin der Überzeugung, dass es nicht funktioniert, wenn man als westliches Unternehmen, gerade wenn man mal Elektronik, Hardware versucht, das Ganze zu bekämpfen und besser zu sein. Ich glaube, die Herausforderung im positiven Sinne liegt daran, sich die Kraft, die dort herrscht bei den asiatischen Unternehmen, die R&D-Power, die Produktionskompetenz, die Qualitätskompetenz mittlerweile auch, sich zu nutzen zu machen, um dort sich selbst im Wettbewerb mit seiner Peer Group auch in den westlichen Hemisphären besser zu stellen. Also kein Kampf, sondern eine Partnerschaft auf Augenhöhe wäre aus meiner Sicht der klare Rat, dort zu agieren, weil ich sage mal, der Kampf ist, zumindest mal in dem Metier, wie ich es kenne, Hardwares, Renewables, Batterien, Solarbusiness, der ist schon gelaufen. Partnerschaften sind gut möglich, weil aus genau aus den Gründen. Die Chinesen suchen Weg nach Europa, die suchen Partner, sind auch zumindest mal meine Erfahrung der letzten 10 Jahre in Partnerschaften, faire Partner, mit denen man gut arbeiten kann, mit denen man auch saubere Verträge schließen kann, die sich an Agreements halten. Wenn man dort, da bin ich wieder bei meinem People-Business, wenn man die richtigen Menschen miteinander paart, Kooperationen finden, um Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen, wäre aus meiner Sicht der richtige Weg für die westlichen Unternehmen. Bei den Chinesen, Entschuldigung, um es zusammenzufassen, transformieren sozusagen in der kulturellen Herangehensweise auf den Go-to-Market und neue Wege zu gehen.
Kannst du uns einige Beispiele nennen, wo das oder Beispiel umreißen, wo das geklappt hat oder wie das funktioniert?
Ich hab eins in meinem eigenen Haus, aber in meiner vorherigen Firma. Und dort habe ich glaube, in der Branche die erste Kooperation geschlossen mit dem direkten Wettbewerber. Was eigentlich, man könnte sagen, ein Unding war, was in anderen Branchen Usus ist, ne, dass man mit den Wettbewerbern kooperiert. Wenn die Klassiker, wenn man sieht, wird oft genannt, die Automobilhersteller, die sozusagen sich Kastenwägen aller Sprinter gegenseitig irgendwie die Plattform zur Verfügung stellen, weil in den Erneuerbaren wurde nie gemacht. Und ich habe dort eine Kooperation geschlossen mit einem der Top-Player in China, die über viele Jahre bis heute, ich könnte wirklich sagen, zum definitiven Nutzen beider Unternehmen eine sehr gute Geschäftsplattform dargestellt hat. Und habe für mich auch bewiesen, und ich glaube auch für andere in dem Umfeld, dass das wirklich funktionieren kann, wenn man das, ich sag mal, gut und richtig macht. Und wie gesagt, die sehr im Umgang ist und egal wer auf welcher Seite steht, auf Augenhöhe agiert.
Das ist super spannend. Und gibt es bestimmte, ja, Lösungsframeworks oder bestimmte Methoden, Werkzeuge? Du sprachst viel von Kooperationen auf Augenhöhe. Gibt es da bestimmte Methoden, die du jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung oder auch aus Beispielen kennst, die da besonders helfen, das zu etablieren? Oder sind das jetzt grundsätzliche Konzepte, die jedes Unternehmen so für sich selber anders verfolgen muss?
Aber es ist immer sehr individuell, ne, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keinen Methodenbaukasten. Ne. Das ist natürlich, lebt viel von der Erfahrung, wie ich es jetzt, wenn ich jetzt auf mich selber schaue, die ich jetzt erfahren habe in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, ne. Es ist wirklich so, dort erstmal Hemmschwellen abzubauen, ne, und nicht zu glauben, dass, wie es auch oft manchmal auch gerne genannt wird, die Chinesen wollen einen über Tisch ziehen oder umgekehrt, die Westlichen sind sowieso nur arrogant und wollen nicht irgendwie Kulturen verstehen. Ich glaube, das ist meine Erfahrung mit gesundem Menschenverstand, sehr gut mit fremden Kulturen umgehen, ohne dort jetzt irgendwie wochenlange kulturelle Trainings zu machen, solange man fair, authentisch bleibt. Und nicht immer versucht, den eigenen Vorteil herauszukehren, sondern wirklich versucht, Kompromisse zu finden im wahrsten Sinne. Ich glaube, war immer in dem Business, wie ich es gemacht habe, wo doch schon relativ komplexe Dinge, teilweise komplexe Situationen waren, schwierige Verhandlungen, wir aber immer rausgekommen sind mit, ich sag mal, mit geradem Rücken und wo niemand sich wirklich über den Tisch gezogen gefühlt hat am Ende.
Verstanden. Jetzt ist es ja auch so, dass, sage ich mal, es ist unterschiedliche Perspektive, die von Osten aus Westen, die von Westen aus Osten. Es ist durchaus so, dass viele der Hersteller im, sage ich mal, im größeren europäischen Umfeld natürlich sich gerade sehr schwer tun, zwar einerseits mit, sage ich mal, Markteintritten in Asien, aber durchaus auch mit der Positionierung gegenüber asiatischen Unternehmen, die in den Markt kommen. Das ist ein Risiko, oder nicht, das ist ein Risiko, das ist eine Realität, lass mal so formulieren, besonders in bestimmten Segmenten. Was hast du gelernt aus deiner Erfahrung, was der Umgang damit am besten ist? Dann geht es dann weniger um das Thema Kooperation als die Frage, sage ich mal, wie man sich im Wettbewerb absetzen kann. Was ist da dein Gefühl, was am besten funktioniert? Als europäischer Hersteller, wie gehe ich mit asiatischen Unternehmen um, die quasi in Europa eintreten? Wie kann ich mich im Wettbewerb dort stellen? Das ist ja wahrscheinlich eine Schwierigkeit. Wenn wir einfach anschauen, was für Skalen die teilweise haben in Asien, dann ist es natürlich so, du hast gesagt, das Spiel ist schon gewonnen zu einem größten Teil. Das heißt, von der Menge oder von den Skaleneffekten wird Europa in vielen Bereichen da jetzt nicht einen Wettbewerbsvorteil generieren können, zumindest nicht schnell.
Nee, nicht auf der Hardware. Ne. Wie gesagt, das Rennen ist gelaufen aus meiner Sicht. Ich sagte es eingangs, ich glaube, die beste Chance für die Europäer ist es, sich in der Wertschöpfungskette breiter aufzustellen. Gerade insbesondere, je nach Branche natürlich, wenn es darum geht, sozusagen systemische Gesamtanforderungen mit einer kundenorientierten Lösung zu schaffen, das insbesondere durch Software geschaffen wird. Die lokalen Vorteile zu nutzen, dass dort, wenn benötigt wird, ist bei uns immer der Fall, ich sag mal, die lokale Serviceinfrastruktur, das heißt, die Menschen, die dort Produkte beservicen, die Kultur, die Sprache und so weiter eine große Rolle spielen, sind in der Regel europäische Unternehmen deutlich besser aufgestellt und tun sich viel einfacher. Und ich glaube, einen dritten Aspekt gibt es, wo sich die Asiaten sehr schwer tun, ist dort wirklich, ich sag mal, talentierte, gute Mitarbeiter zu finden. Weil ich sag mal, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich sag mal, es geht ja immer um die guten, sozusagen, oberes Mittelfeld nach oben, dort sehr starke Hemmnisse haben, in asiatischen oder chinesischen Unternehmen zu arbeiten, was unter anderem natürlich auch an der zentralistischen Ausrichtung liegt, dass dort, ich sag mal, was ich vorhin sagte, lokale Verantwortung in der Regel nur bis zu einem gewissen Level geht und darüber hinaus dann Chinesen oder Asiaten sind, die dort vom Headquarter gesteuert Entscheidungen treffen. Das mögen, sagen wir, selbstbestimmte Mitarbeiter nicht. Und das ist wiederum dieses kulturelle Adaptionsproblem, was ich vorhin sagte. Aber andererseits aus westlicher Sicht die Stärke, dort, ich sag mal, glaube ich, die besseren Talents einfach auch zu finden, um gerade in den innovativen und modernen Dinge wie die Software-Seite besser zu sein.
Super. Also ich glaube, da haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema gehabt und ich glaube, wir haben gelernt, dass es sehr, sehr viele Herausforderungen von beiden Seiten gibt und es wahrscheinlich auch bestimmte Themen gibt, die man nicht ignorieren darf, dass bestimmte Sachen möglich sind, beispielsweise eine Kooperation versus ja, mit Mengenkostenführerschaft, Mengenwettbewerb schwierig ist und dass jeder da so sehr individuell auf seine Herausforderungen eingehen muss. Man muss es aber offen angehen. Vielleicht zum Ende unseres Podcasts, vielleicht könntest du uns noch ein Beispiel sagen, eine Maßnahme aus dem Bereich Vertrieb oder Pricing oder Marketing. Da hast du ja wahrscheinlich über die Jahre ein ziemliches Sammelsurium angesammelt, die einen richtig bedeutenden Impact auf deine Topline hat. Gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich nehme an, da gibt es nicht nur eins, sondern mehrere, aber eins, wo du noch weißt, das war spannend.
Also ich glaube, ein guter Differenzierer, wenn wir mal beim Thema Pricing sind, der beste Differenzierer ist es, sozusagen nicht vergleichbar zu sein mit anderen und deutlich, sagen wir mal, das Kundenangebot so darzustellen, dass es, ich sag mal, die Leistung für den Kunden, das Produkt, der Produktlösung für den Kunden, ich sag mal, nicht vergleichbar ist mit den anderen, weil es einfach besser ist, weil es besser adaptiert, weil es besser installierbar ist, weil es leichter wartbar ist, weil es besser, ich sag mal, weil ich sag mal, die Kundenschnittstelle in der App und so weiter einfach besser ist. Und dann irgendwann spielt sozusagen der Preis eine deutlich untergeordnete Rolle, weil einfach die Vorteile gegenüber dem Wettbewerb so stark überwiegen, dass sozusagen die Vergleichbarkeit einfach nicht mehr gegeben ist, im positiven Sinn.
Super, vielen, vielen Dank. Und wie immer, die letzte Frage bei Topline Talk. Wenn du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest, welcher Job wäre das?
Mist, das war der Punkt, an dem ich jetzt nicht drüber nachgedacht
Das gibt dir
habe.
noch möglich, mehr Möglichkeit zur Spontanität, von Fußballspielern bis zu Generälen.
Ja, ich habe ja das Problem, das heißt Problem, ich hatte noch nie so wirklich Idole gehabt. Da fällt mir immer so eine Frage schwer. Aber ich glaube, jetzt gerade insbesondere in der jetzigen Zeit, so ein Tag US-Präsident zu sein, um dort vielleicht viele schlecht gemacht Dinge nochmal ein bisschen gerade zu rücken, würde mir gerade sehr gut gefallen.
Okay, super. Vielen, vielen Dank. Das hört sich nach einer spannenden Jobbeschreibung an und wahrscheinlich dauert die Sicherheitsfreigabe mehr als einen Tag, um da ran zu dürfen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch heute. Fand das sehr spannend und wir freuen uns dann aufs nächste Mal und wünschen allen Hörern noch einen schönen Tag. Bis bald. Wiederhören.
Ja, danke fürs Zuhören und vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht.